Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer. Heute werfen wir wieder einmal einen Blick hinein in das Evangelium. Anhand des Satzes "Kehrt um und glaubt an das Evangelium" schauen wir auch noch einmal konkret auf den Missionsmonat Oktober und in dem Zusammenhang, was Mission für uns da bedeutet. Und das betrachten wir gemeinsam mit Schwester Maria Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin aus Augsburg und sie grüße ich jetzt hier auf Sendung. Hallo Schwester Petra.
Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Neubauer, und ein herzliches Willkommen allen Zuhörern in unserer gemeinsamen Betrachtungsstunde.
Ja, zur Umkehr, da haben im Alten Testament auch immer wieder die Propheten aufgerufen. Das erste Wort Jesu in der Öffentlichkeit nach seiner Taufe ist: "Kehrt um und glaubt an das Evangelium." Der Aufruf zur Umkehr, zur Entscheidung für das Evangelium, der geht durch alle Jahrhunderte und betrifft uns heute genauso wie die Jünger und Apostel damals. Und genau, da schauen wir heute wieder einmal näher hin, was das konkret heute für uns bedeutet, dieser Aufruf: "Kehrt um und glaubt an das Evangelium." Schwester Petra, gerne noch einmal eine Zusammenfassung. Das ist ja hier eine ganze Reihe, die wir hier gestartet haben und die schon eine Weile läuft. Aber keine Sorge, alle Folgen dieser Reihe sind auch in der Radio Horeb Mediathek nachhörbar. Aber vielleicht für alle, die jetzt dabei sind, noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Um was geht es denn hier genau?
Also liebe Hörerinnen, in unserer Reihe "Kehrt um und glaubt an das Evangelium" geht es wirklich darum, ganz persönlich, dass wir uns auseinandersetzen mit dem ersten Buch im Neuen Testament. Und das ist eben das Matthäusevangelium. Jesus selbst tritt in diese Reihe der Propheten, nachdem er wie Johannes der Täufer auch in die Öffentlichkeit tritt und auch mit den gleichen Worten wie Johannes der Täufer die Menschen einlädt: "Kehrt um und glaubt an das Evangelium, glaubt an das Reich Gottes." Und wir müssen einfach aus Gewohnheit da ein bisschen genauer hinhören und hinschauen. Für uns ist das Wort Evangelium irgendwie selbstverständlich, dass wir es mit dem Neuen Testament verbinden. Zur Zeit Jesu war das Evangelium die Siegesbotschaft des römischen Kaisers. Und er hat eben in der Öffentlichkeit wirklich ein anderes Reich sozusagen proklamiert. Zur Zeit Jesu war der römische Kaiser ja die oberste Gottheit und der oberste Herrscher. Jesus lebte in diesem kleinen Land Palästina, das in diesen Tagen wieder ganz neu in den Schlagzeilen ist durch den aktuellen Krieg. Jesus lebte inmitten dieses römischen Reiches und der Herrscher war der römische Kaiser, der sich gleichzeitig als oberste Gottheit hat verehren lassen von seinem Volk. Die Menschen des römischen Reiches mussten Opfer bringen, damit die Götter gnädig gestimmt werden, sodass das römische Reich im Wohlstand leben konnte, dass die Kriege gelingen konnte. Und nun tritt eben dieser Jesus auf und sagt: "Kehrt um, denkt um und glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes." Nicht das Evangelium des römischen Kaisers, sondern: "Ich verkünde euch eine neue Botschaft. Ich verkünde euch das Reich des lebendigen Gottes, das Reich des liebenden und barmherzigen Vaters." Und so ist die Einladung durch diese einzelnen Sendungen, sich wirklich mal ganz neu wieder bewusst mit den Texten des Matthäus-Evangeliums auseinanderzusetzen. Wir haben uns ein Stück weit auch einfach so der Reihe nach auch an der Liturgie der Sonntage orientiert, weil wir in diesem Jahr auch an den Sonntagen immer wieder Abschnitte aus dem Matthäus-Evangelium hören. Und jetzt, nachdem wir im September am Festtag des heiligen Matthäus auch auf ihn persönlich und seine Berufungsgeschichte geschaut haben, wollen wir heute einfach auch in dieser Sendung aktuell auch dieses Leitwort des Oktobers, des Missionsmonats aufgreifen, hören und handeln. Und wir wollen wirklich auf die Jünger Jesu schauen, auf die, die von ihm gelernt haben, die seine Schüler waren. Und zu denen gehörte auch Matthäus. Matthäus wurde eben von Jesus berufen, vom Zoll weg, um ihm zu folgen. Und alles, was Matthäus gesehen und wahrgenommen hat, was er von Jesus gehört hat, hat er eben versucht, in dieser Buchrolle als erstes das Zeugnis zu schreiben, was er gehört und gesehen hat, um es uns bis zum heutigen Tag zu überliefern. Heute halten wir es gedruckt in unserer Bibel in der Hand, das Matthäusevangelium. Wir haben das in der Hand, was Matthäus als Jünger Jesu gehört und gesehen hat und war selbst inspiriert zu handeln, all dies niederzuschreiben, diese frohe Botschaft, damit auch wir heute von Jesus lesen, von Jesus hören und auch durch das Gelesene und Gehörte sehen, was Jesus getan hat und selbst motiviert werden, vielleicht uns von Jesus rufen zu lassen, ihm nachzufolgen. Heute wollen wir diesen Sprung in die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums auch zu Beginn machen, wo wirklich auch dieser Auftrag Jesu an Matthäus und die anderen Jünger ausgesprochen worden ist. Bevor wir aber in die tiefere Betrachtung einsteigen, möchte ich uns alle einladen, dass wir mit einem Gebet beginnen und so unseren Geist, unser Herz auf diesen lebendigen Gott ausrichten, der zu uns sprechen will. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns rufst, in Gemeinschaft auf dich zu schauen und zu hören. Ich danke dir für die Berufung und die Gaben dieses Apostels und Jüngers Jesu, des heiligen Matthäus, dessen Evangelium wir jetzt in Händen halten, miteinander lesen und betrachten. Ich danke dir, dass Jesus Mensch geworden ist und du durch ihn zu uns gesprochen hast. Jesus ist dieses lebendige Wort, das auf uns zukommt auf Augenhöhe. Und ich bitte dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du uns wirklich unser Herz erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, dass wir wirklich frei werden von allem, was uns ablenken will, um wirklich auch in den Worten dich zu hören und dir zu begegnen. Dazu segne uns auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Evangelisten Matthäus, du dieser lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Und so möchte ich uns einladen, dass wir diese letzten Verse aus dem Matthäus-Evangelium nun hören, das uns die Frau Neubauer nun vorträgt.
Matthäus Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus oder lieber Zuhörer, der Sie vielleicht auch ganz zufällig jetzt eingeschaltet haben im Auto oder zu Hause, das erste Mal hineinhören. Wir haben gerade die letzten Verse aus dem Matthäus-Evangelium gehört, aus dem ersten Buch im Neuen Testament. Und dieser letzte Satz, der im Matthäus-Evangelium steht, den wir gerade gehört haben, er heißt: Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das sind die letzten Worte, die uns Matthäus von Jesus überliefert. Diese Zusage, wirklich, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Jünger, die mit Jesus hier auf dem Berg in Galiläa waren, haben diese Worte gehört und Matthäus hat sie uns überliefert, sodass wir sie jetzt auch in dieser Stunde hören. Ich möchte uns einladen, wirklich diese letzten Worte Jesu aus dem Matthäus-Evangelium wirklich in unser Herz aufzunehmen, als Zusage, als Trost, als Hoffnungszeichen, dass Jesus sagt: Siehe, ich bin mit euch alle Tage. Siehe, ich bin mit dir, der du jetzt zuhörst. Nicht nur mit den anderen, nein, ich bin auch mit dir, lieber Zuhörer, jetzt in dieser Stunde und bis zum Ende der Welt. Alle Tage bin ich bei euch. Jesus ist durch seine Geistsendung seit dem Pfingstereignis, seit unserer persönlichen Taufe in unser Herz eingezogen und in der Gemeinschaft seiner Jünger, in der Gemeinschaft der Kirche. Jesus ist mitten unter uns, doch oft erkennen wir ihn nicht, erleben wir ihn nicht, weil so viele Dinge in unserer Welt uns ablenken und unseren persönlichen Blick auf andere Dinge hinlenken und ziehen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es ist wirklich die Einladung, auch in dieser Stunde neu umzudenken. Unser Denken wirklich zu überprüfen. Glaube ich, dass Jesus wirklich bei mir ist, heute und alle Tage bis zum Ende der Welt? Oder sind da auch Zweifel in meinem Herzen? Zweifel, wie sie der ein oder andere Jünger auch hatte, die wir auch von diesen Zweifeln eben gehört haben, wo es in den ersten Versen gerade hieß, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Diese Jünger fallen nieder auf ihre Knie bei der Himmelfahrt Jesu, als er ihnen nochmal ein letztes Mal auf dem Berg in Galiläa begegnet. Dieses Niederfallen vor ihm ist immer auch ein Zeichen der Anbetung, dass sie wirklich in diesem Auferstandenen Jesus Christus, der nun vor ihnen steht, den lebendigen Sohn Gottes erkennen. Und doch gibt es unter ihnen einige, die Zweifel hatten. Das darf auch ein Trost für sie und für mich sein, dass auch wir in bestimmten Situationen unseres Lebens durchaus Zweifel haben können. Und doch gilt es auch, mit unseren Zweifeln immer wieder vor Jesus auf die Knie zu gehen, ihn anzubeten, ob in der eucharistischen Anbetung oder im persönlichen Gebet, auf ihn zu schauen und ihm auch meine Zweifel, die ich gerade empfinde oder habe, auch zu sagen und ihm hinzulegen und ihn vielleicht auch zu fragen, Jesus, zeig mir wirklich, wie du die Situation gerade siehst oder wer du wirklich bist. Gehen wir mit den Jüngern in diese Szene hinein, auf diesen Berg in Galiläa, um auf Jesus zu schauen, ihn ein Stück weit anzubeten, ihm auch unsere Zweifel, die wir in diesen Tagen vielleicht auch persönlich haben, ihm hinhalten. Aber hören wir auch auf ihn, was er wirklich für einen Auftrag hat, nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für sie und für mich heute. Wenn Jesus sagt, mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, zu meinen Schülern. So wie diese 12 ersten Jünger und die anderen Frauen und Männer, die in Jüngerschaft getreten sind, damals zur Zeit Jesu, von Jesus gelernt haben, in seiner Jüngerschaft waren, als Schüler, um von ihm zu lernen, so dürfen auch wir heute, egal wie alt wir sind, jeden Tag neu uns entscheiden, in diese Jüngerschaft Jesu einzutreten. Einfach, dass wir sagen, ich kann jeden Tag neu dazulernen, wer Jesus ist. Ich kann jeden Tag mich entscheiden, neu mir Zeit zu nehmen, um auf Jesus zu hören, was er mir durch sein Wort, das wir in dem Evangelium in den Händen halten, sagen will. Und dass ich durch dieses gehörte Wort mich wirklich in meinem Herzen anrühren lasse, um dann in ein Handeln zu kommen, in ein Handeln, um anderen Menschen von der Liebe Jesu zu uns vielleicht Zeugnis zu geben. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Sie und ich, die wir keine Priester sind, haben nicht als erstes den Auftrag, andere zu taufen und sie wirklich in diese Gemeinschaft der Kirche aufzunehmen. Aber wir dürfen ruhig andere Menschen wirklich auf dem Weg zu ihrer Taufe begleiten. Es gibt immer mehr Menschen in unserer Umgebung, die heute nicht getauft sind. ob Jüngere, ob Ältere. Und es gibt immer mehr Menschen in unserem Land, die wirklich Jesus nicht kennen. Und so kann es auch unsere Aufgabe sein, im Alltag, wenn wir Menschen begegnen, mit ihnen ins Gespräch kommen und merken, dass sie die christliche Botschaft, das Evangelium und Jesus selber nicht kennen, dass wir beginnen, Zeugnis zu geben von das, was wir persönlich glauben, was wir persönlich erlebt und erfahren haben, und so beginnen, von unserem Leben mit Gott, dem Vater, mit Jesus, anderen zu erzählen. Der ein oder andere von uns kann die Aufgabe auch bekommen, vielleicht auch so die Gaben und Fähigkeiten, die er hat, andere auch tiefer zu lehren, was wirklich die Botschaft Jesu, seines Evangeliums ist. Das ist der Auftrag, den Jesus damals den Jüngern gegeben hat. Und es ist wirklich der erste Auftrag an unsere Kirche, hinauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen, sie zu taufen auf den dreifaltigen Gott und sie alles zu lehren, was Jesus uns Christen lehrt, durch sein Wort, das wir lesen können, das wir hören können, das wir betrachten können, alleine oder in Gemeinschaft. Das ist der Auftrag Jesu, nicht irgendwelche Strukturreformen, sondern wirklich die Menschen zu Jesus zu führen, ihnen zu erzählen und wirklich sie auch zu lehren und zu unterrichten, welche frohe und befreiende Botschaft Jesus auch für uns in dieser Zeit, in dieser modernen Zeit für uns hat. Wie viele Dinge nehmen uns gefangen? Welche Vorschläge macht uns der Zeitgeist, wie wir doch glücklich leben können? Und doch schauen so viele Menschen in unserer Umgebung so unglücklich aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich durch die Straßen von Augsburg laufe und so in die Gesichter der Menschen schaue, ob jung, ob alt, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, viele Menschen schauen in diesen Tagen sehr belastet, sehr bedrückt aus. Wenige haben einen Glanz noch in ihren Augen, viele schauen zu Boden, viele sind auch irgendwie ausgezehrt und laufen irgendwie orientierungslos dahin. Ich möchte uns einladen nach dem ersten Musikstück, dass wir wie Matthäus und die anderen Jünger auf Jesus schauen, was er uns sagen will. Was er damals den Pharisäern geantwortet hat auf eine herausfordernde Frage. Und dieses Gespräch hat ja auch Matthäus mit den anderen persönlich mitbekommen. Er hat es gehört und er hat gehandelt und er hat dieses Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern aufgeschrieben, sodass wir es betrachten können. In dieser ersten Musikübergangsphase lade ich Sie ein, wirklich das Herz zu öffnen und in Ihr Herz wirklich hineinzuhören. Glaube ich, dass Jesus jetzt bei mir ist, so wie er es sagt, ich bin alle Tage bei euch, ich bin alle Tage bei dir, bis zum Ende der Welt. Glaube ich das jetzt? Und wenn nicht, muss ich vielleicht umdenken, umkehren in meinem Geist und wirklich Jesus bitten, hilf mir, dies wirklich zu glauben. Liebe Hörerfamilie, ich lade Sie jetzt in dieser nächsten Etappe ein, dass wir gemeinsam nach Jerusalem gehen, in den Tempel, wo wir Jesus sehen und hören, wie er mit den Pharisäern und mit anderen Gruppen spricht. Im 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums befinden wir uns eben im Tempel von Jerusalem. Und vielleicht waren Sie schon einmal im Heiligen Land oder hatten es vielleicht vor, ins Heilige Land auf eine Pilgerreise zu gehen. Es ist wirklich der Ort, der jetzt in größten Spannungen, in Kriegsauseinandersetzungen in diesen Tagen ist. Aber wir möchten auch wirklich ganz bewusst uns im Geiste dorthin versetzen, in die Stadt Jerusalem, in den Tempel, wo Jesus lehrt und wo er wirklich die Frage an ihn herangetragen wird, wo die Pharisäer ihn fragen, Jesus, was ist denn das Wichtigste? Und hören wir nun diesen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, aus dem 22. Kapitel, die Verse 34 bis 40.
Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Ja, liebe Hörerfamilie, was ist das Wichtigste in unserem Glauben, in unserem Leben? Was ist für Sie spontan das Wichtigste am heutigen Tag? Was ist das Wichtigste in dieser Woche für Sie? Ist es, wenn wir auf den heutigen schauen, das Wichtigste gewesen oder vielleicht steht es noch an, dass wir uns Zeit nehmen fürs persönliche Gebet oder dass wir sogar die Heilige Messe besuchen können? Ist das wirklich heute das Wichtigste für mich? Oder was ist das Wichtigste in dieser Woche? Wie wichtig ist mir persönlich die Zeit, mit Gott, mit Jesus zu verbringen? Die Pharisäer, sie versuchen ja, Jesus eine Falle zu stellen und wirklich auch mit den Worten der Heiligen Schrift ihn herauszufordern, indem sie ihn wirklich als Meister ansprechen. Die Pharisäer, sie hatten ja selber Schüler und Jünger. Die Pharisäer waren die Schriftgelehrten, die sich ganz genau gut auskennen in der Schrift. Unsere Theologen an den Unis, in den kirchlichen Kreisen, aber auch in den Priestern und Bischöfen, wir sind ja auch Schriftgelehrten. Ich gehöre ja auch zur Reihe der Theologinnen und setze mich auch ganz leidenschaftlich jeden Tag gerne mit der Heiligen Schrift auseinander. Was ist dann wirklich das Wichtigste für mich in der Heiligen Schrift? Und auf was schaue ich, auf was höre ich, wo orientiere ich mich? Die Pharisäer damals, sie sprechen Jesus als Meister an, weil sie ihn ja mit ihren Jüngern wahrnehmen, dass er ein Meister ist, der Schüler hat. Und sie fragen ihm nach dem wichtigsten Gebot im Gesetz. Wir müssen wissen, dass eben das jüdische Gesetz mehr als die 10 Gebote beinhaltet hat. Es waren über 613 Gebote und Verbote. Es war eine so große Menge an Einzelvorschriften, die der einzelne Gläubige gar nicht alle wissen konnte und viele Menschen verunsichert hat. Und da stellt sich natürlich die Frage bei so vielen Vorschriften, was ist dann von dem Ganzen das Wichtigste? Und Jesus, er antwortet ganz souverän mit dem Wichtigsten, was das Alte Testament aus dem Buch Deuteronomium uns überliefert ist, wo es heißt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot, sagt Jesus. Wenn wir diese Worte so hören oder lesen, dann ist ja immer auch so die Frage, was bedeutet das denn wirklich, mit ganzem Herzen zu lieben? Mit ganzer Seele oder mit ganzem Denken, dieses Lieben, dieses Wort Lieben, was bedeutet das? Es hat wirklich nichts mit Gefühlen zu tun, mit Verliebtsein, sondern Lieben bedeutet immer auch, sich zu entscheiden. Sich zu entscheiden, für den anderen da zu sein, sich zu entscheiden, gut zu sein, sich zu entscheiden, dem anderen Gutes zu tun. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, heißt, ja, entscheide ich mich mit ganzem Herzen, dass Gott für mich wirklich eine zentrale Rolle am heutigen Tag in meinem Leben einnimmt? Oder gibt es wichtigere Dinge in meinem Leben? Mein Beruf, meine Familie, meine Freunde, was auch immer, ist es mir wichtiger als Gott? Welchen Platz in meinem Herzen, in meinem Alltag nimmt Gott wirklich ein? Wenn wir wirklich die Aussagen Jesu, aber auch die Aussagen Gottes im Alten und Neuen Testament ernst nehmen, was er den Menschen von Anfang an sagt, das Wichtigste, das Zentralste, an jedem Tag sollte wirklich unsere persönliche Beziehung zu Gott, unserem Vater sein, zu unserem Schöpfer. Sich wirklich mit ganzem Herzen jeden Tag neu zu entscheiden, sich Zeit zu nehmen, bei allem, was uns herausfordert, bei allem, was wir tun müssen, uns wirklich auch an verschiedenen Eckpunkten des Tages innezuhalten, um den Blick auf den Vater, auf Jesus zu richten, ihm Dank zu sagen, ihn aber auch zu fragen, was willst du denn heute eigentlich von mir oder was willst du von mir in der einen oder anderen Situation, die mich gerade herausfordert. Ihn mit ganzer Seele und mit dem ganzen Denken zu lieben, sich wirklich zu fragen, was ist denn der Wille Gottes heute für mein Leben? Beten wir doch täglich, nicht nur einmal, vielleicht auch öfters, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So beginnt das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat, das er seine Jünger gelehrt hat, als sie ihn fragen, lehre uns beten, Herr. Den Blick auf den Vater zu richten, ihm Dank zu sagen und ihm wirklich, dass sein Name geheiligt wird. Es gibt keinen heiligeren Namen als den Namen Gottes, als den Namen Jesu und des Vaters, dass wirklich sein Reich komme. Wir erleben ja gerade, dass viele Reiche zusammenstürzen, dass viele Reiche, viele Staaten in diesen Tagen miteinander in Kriegsauseinandersetzungen sind, dass die einen die anderen überfallen und die Grenzen nicht respektieren. Doch was ist wirklich das Reich Gottes für mich? Hat der Vater, hat Jesus einen Einflussbereich in meinem Alltag, in meinem Leben? Was ist wirklich das Wichtigste in meinem Leben? Und wenn ich wirklich umdenke, umkehre und der frohen Botschaft des Evangeliums glaube, dass wenn ich mich für Jesus und den Vater entscheide und ihn an die erste Stelle setze, dass sich alle anderen Dinge auch dann herum in der richtigen Weise ordnen. Und wenn Gott wirklich was zu sagen hat in meinem Herz, in meinem Leben, dann haben die anderen Dinge eine relative Beziehung bekommen und sind nicht mehr absolut, die mich irgendwie bedrängen und in Besitz nehmen. Gott, der Vater, Jesus, er darf mich in Besitz nehmen, er darf mich leiten, wenn ich auch wirklich im Herzen diese Vorstellung habe, dass es ein Gott ist, der mich liebt. Nicht nur ich soll ihn lieben, sondern Gott liebt mich und sie zuerst. Er hat sie und mich erschaffen aus Liebe. Wir existieren in unserem Land, auf dieser Erde, weil der Vater will, dass ich lebe. Weil der Vater will, dass sie leben. Aus Liebe. Das wichtigste und erste Gebot, das Jesus uns sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ist ja eigentlich nur die Antwort, ihm Danke zu sagen, danke, dass ich lebe, weil du mich liebst. Du willst, dass ich lebe, du hast mir das Leben geschenkt. Von dir kommt mein Leben, du bist mein Ursprung und du bist aber auch das Ziel meines Lebens. In dem Moment, wenn ich sterbe, gehe ich heim zu dir, meinem Gott, meinem Schöpfer, der mich mit offenen Armen als der liebende Vater erwartet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken, soll eigentlich die Antwort sein auf die Liebe, die uns zuerst entgegenkommt, dass Jesus und der Vater uns liebt. Und wenn wir uns selbst annehmen, in diesem Bewusstsein, ich bin eine geliebte Tochter des himmlischen Vaters, oder ich bin ein geliebter Sohn des himmlischen Vaters durch meine Taufe. Er liebt mich. Und den anderen, den ich sehe, der mir vielleicht auch nicht zur Nase steht, auch da umzudenken und innezuhalten und zu schauen, ja, der andere ist ja auch von Gott geschaffen. Der andere ist ja auch von Gott geliebt wie ich. Dann wird es leichter werden, den anderen zu lieben wie sich selbst, wenn ich mich selbst von Gott geliebt fühle oder erlebe, dass ich auch den anderen so sein lassen darf, wie er ist, mit seinen Ecken und Kanten und Fehlern, weil Gott den anderen eben auch liebt und weil er ihm das Leben geschenkt hat, weil er will, dass er auf dieser Erde ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das zweite Gebot und ist auch wichtig, sagt Jesus. Und an diesen beiden Geboten, so sagt er, hängen die ganzen Gesetze und auch die Propheten. Alles, was die Propheten uns bereits gesagt haben. Und die Propheten laden uns immer wieder ein, die Propheten des Alten Testamentes, wenn wir sie hören und lesen, aber auch Menschen, die heute prophetisch zu uns sprechen, umzukehren, umzudenken, auf Jesus zu schauen und zu hören und zu handeln, was er uns sagt. Ich möchte uns einladen, bei der nächsten Musik diese Gedanken etwas nachklingen zu lassen. Was ist wirklich das Wichtigste in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Alltag? Muss ich vielleicht nicht umdenken und umkehren und manches an den Platz hinstellen und in diese Reihe ordnen, dass wirklich der erste Platz dem Vater und Jesus gehört und die anderen Dinge danach sich ordnen? Auch bei einem Ehepaar soll nicht die Ehefrau oder der Ehemann die Nummer eins sein. Nein, beide sollen gemeinsam auf den Vater und auf Jesus blicken. Und der Vater und Jesus sollen bei jedem von ihnen die Nummer eins sein. Und als zweiter dann der liebende Ehepartner. Und dann die Kinder. Manche vergötzen ja ihren Ehepartner und ihre Kinder. Meine Kinder sind mein Ein und Alles. Oder ich bete meine Frau an. Diese Worte können wir hören und auch dahin hören und sehen, dass es nicht die rechte Ordnung ist. Wenn wir dieses erste und zweite Gebot betrachten, was Jesus uns sagt, sind wir wirklich auch eingeladen zu handeln, zu hören und zu handeln und vielleicht umzudenken und umzukehren und zu versuchen, unser Leben in die rechte Ordnung im Blick auf Jesu und die Liebe des Vaters zu bringen. Denken wir ein bisschen bei der Musik über unser persönliches Leben und unsere Ordnung im Leben nach.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Schwester Petra Grünert über die Umkehr. Glaubt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist unser Thema hier in der Sendung.
Ja, liebe Hörerfamilie, wenn wir so auf diese Worte des Evangelisten Matthäus schauen und sie hören, können wir uns ja auch fragen, ja, und was muss ich jetzt tun? Wie komme ich von diesem Gehörten nun zum Handeln? Ich möchte ein Experiment wagen und dass wir auch auf den Apostel Paulus schauen. Paulus hat ja wahrscheinlich Matthäus gekannt. Spätestens beim Apostelkonzil in Jerusalem, als sie alle aufeinander treffen und die einen oder anderen Streitfragen miteinander klären, wird der große Missionar Paulus dem Evangelisten Matthäus in Jerusalem begegnet sein. Und vielleicht haben die beiden sich auch unterhalten und Paulus hat sich von Matthäus erzählen lassen, bei dem ein oder anderen Tischgespräch oder am Abend am Lagerfeuer in der Nacht, weil es gab ja keinen elektrischen Strom. Matthäus, was hast du denn mit Jesus alles erlebt? Und vielleicht hat Matthäus dem Paulus das ein oder andere erzählt, was er auch in seiner Schriftrolle im Evangelium niedergeschrieben hat. Und er hat sicherlich auch von diesem Zwiegespräch, vielleicht zwischen Jesus und den Pharisäern, das wir eben betrachtet haben, erzählt. Und die Frage ist ja wirklich, was ist die Liebe? Was muss ich tun, wenn ich wirklich Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit allem Denken lieben will? Und wenn ich hinausgehen soll, um alle Menschen, alle Völker zu Jesu Jüngern zu machen, was muss ich denn jetzt tun? Und wie geht es mit dieser Liebe? Wie kann ich den Nächsten lieben und ihn zu Jesus führen? Im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel beschreibt Paulus, der große Missionar, den Weg der Liebe. Und diese Stelle wird oft bei Hochzeitsfeiern beim Gottesdienst vorgetragen. Ich möchte uns aber einladen, wirklich auf diesen Weg der Liebe zu schauen, aus diesem missionarischen Aspekt heraus zu hören und zu handeln. Und dass wir einmal schauen, wie wird denn die Liebe beschrieben? Die wird ja hier nicht im 13. Kapitel als Gefühle, unterschiedliche Gefühle beschrieben, sondern wie die Liebe handelt. Und so hören wir diesen Abschnitt 1 Korinther 13, die Verse 1 bis 13.
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem einen oder anderen wird dieser Abschnitt sehr vertraut sein und schon oft zu Gehör gekommen sein. Für den anderen vielleicht kann er auch ganz neu sein. Der Missionar und Apostel Paulus beschreibt hier den Weg der Liebe. Wenn wir jetzt so im Missionsmonat Oktober sind und immer auch dieses Hören und Handeln immer wieder an unser Herz lassen, da kann der eine oder andere ja denken, ja, was kann ich denn jetzt tun? Aber jetzt glaube ich, es geht hier nicht um das Tun, sondern wie wir sind, wie wir wirklich leben, welche Atmosphäre wir ausstrahlen. Und da kann dieser Abschnitt von Paulus im Blick auf den Weg der Liebe uns vielleicht Orientierung schenken. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Dieses Wort hätte aber die Liebe nicht, kommt öfters vor in diesem Abschnitt. Wenn wir sagen, Gott ist die Liebe, Jesus ist die Liebe des Vaters, dann könnten wir bei diesem Abschnitt auch dieses Experiment wagen und an der Stelle, wo das Wort Liebe ist, den Namen Jesu einsetzen. Ich kann missionarisch tätig sein, ohne dass es um Jesus geht. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber Jesus nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte, alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber Jesus nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber Jesus nicht, nützte es mir nichts. Es gibt ja unterschiedliche Missionare auch auf unserer Welt, die für irgendetwas missionarisch unterwegs sind. Die die eine ganz andere Intention haben, ein ganz anderes Ziel, die auch Jesus vielleicht gar nicht kennen. Die setzen sich ein mit ihren Gaben und Fähigkeiten, um andere Menschen von etwas Bestimmtem zu überzeugen. Hier geht es aber um die Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn Jesus in mir lebt, in mir ist, wenn er durch mich lebt, dann können andere, die mir begegnen, auch Jesus begegnen. Und wie ist Jesus? Wie können wir lernen, Jesus ähnlich zu werden? Paulus beschreibt es ab dem Vers 4 im 13. Kapitel wie folgt: Die Liebe ist langmütig. Und ich wage auch hier das Experiment, das Wort Liebe mit Jesus zu ersetzen. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir lernen, wie er ist. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Er ereifert sich nicht. Er prahlt nicht. Er bläht sich nicht auf. Er handelt nicht ungehörig, sucht nicht seinen Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Jesus freut sich nicht über das Unrecht, sondern er freut sich an der Wahrheit. Jesus erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, er hält allem stand. Jesus hört niemals auf. Ja, Jesus, er ist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Er hört niemals auf und er wird am Ende der Tage wiederkommen, um diese Welt zu richten und heimzuführen zum Vater. Liebe Hörerfamilie, wenn wir hier auf diesen Weg der Liebe bei Paulus schauen und es Verbindung bringen mit dem, was der Evangelist Matthäus uns sagt, was das Wichtigste ist, Gott und den Menschen zu lieben, wo muss ich da in meinem Herzen umkehren und umdenken, um wirklich dieser frohen Botschaft, dieser Botschaft vom Reich Gottes, Glauben zu schenken, aber es auch mit meinem Leben zu füllen? Da möchte ich Sie einladen, dass wir bei der nächsten Musik diese Gedanken etwas nachklingen lassen. Wenn ich diesen Abschnitt von Paulus aus dem 1. Korinther 13 auch in mein persönliches betrachtendes Gebet hineinnehme, wozu ich Sie ermutigen möchte, um zu lernen, was es bedeutet, wie Jesus zu leben, wie die Liebe ist, können uns diese Verse eine Orientierung schenken. Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus oder lieber Zuhörer, die Sie vielleicht im Auto gerade dieser Sendung Ihr Ohr schenken, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir betrachten wirklich Worte aus dem Matthäus-Evangelium, die dieser Jünger Jesu uns hinterlassen hat, wirklich die wir in Händen halten, um zu lesen, um zu hören, um zu sehen, was Jesus getan und gesagt hat und dass wir so vom Hören in unser persönliches Handeln kommen, als heutige Jüngerinnen und Jünger Jesu, als seine Schülerinnen und Schüler, als seine Glaubenszeugen in unserer Welt in diesen Tagen. Hören wir noch einen letzten kurzen Abschnitt, wo Jesus selber die Pharisäer, aber auch uns heute fragen will, was denkt ihr denn über den Christus? Hören wir noch diese Verse in Matthäus 22, die Verse 41 bis 46.
Danach fragte Jesus die Pharisäer, die versammelt waren: Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten ihm: Der Sohn Davids. Er sagte zu ihnen: Wie kann ihn dann David im Geist Herr nennen? Denn er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, bis ich dir deine Feinde unter die Füße lege. Wenn ihn also David Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Niemand konnte ihm darauf etwas erwidern und von diesem Tag an wagte keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen.
Ja, liebe Hörerfamilie, was denkt ihr über den Christus? Diese Frage stellte Jesus den Pharisäern damals im Tempel vor seiner Passion, vor seinem Leiden und Sterben in den letzten Tagen seines Lebens. Er fragt die Schriftgelehrten, die führenden Männer, des Volkes Israel. Was denkt ihr über den Messias, über den Christus? Wessen Sohn ist er? Er fordert sie heraus. Wenn wir auf die Zeit von Weihnachten wieder zugehen oder Ostern, dann tut die allgemeine Presse oder die verschiedenen Zeitschriften immer wieder auch ein kirchliches Thema zu diesen Festtagen immer auf die Titelseite bringen. Und oft ist die Frage, ist Jesus nur ein guter Mensch? War er einer unter vielen Religionsstiftern? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Was denken wir über ihn? Und die Journalisten schreiben das ein oder andere, was so der Zeitgeist auch den Menschen vermitteln will. Und darum ist es gut, wirklich die Heilige Schrift, das Evangelium, auch das Alte Testament oder die Psalmen zu lesen, zu betrachten und uns persönlich zu fragen, was denke ich über diesen Jesus? Wer ist für mich dieser Jesus Christus, auf den ich getauft worden bin als Baby, wo ich mich vielleicht gar nicht persönlich entschieden habe, aber wo ich jetzt vielleicht ein Leben mit ihm führen will, ein Leben mit Gott, mit dem Vater, mit ihm. Ich höre so viel, auch vielleicht bei Radio Horeb, und ich möchte ins Handeln kommen. Was denken Sie über den Christus? Wer ist Jesus für Sie? Diese Frage hat er den Pharisäern gestellt und diese Frage möchte ich einfach Ihnen mitgeben in diesen Tag weiter hinein, in die kommenden Tage und Woche. Wer ist dieser Jesus Christus? Wer ist der Messias für mich? Und vielleicht wirklich die ein oder andere Stelle in Matthäus nochmal zu betrachten, die wir jetzt in dieser Sendung oder in den vergangenen betrachtet haben. Ich möchte Sie ermutigen, wirklich die Heilige Schrift, das Neue Testament, jetzt in diesem Jahr das Matthäus-Evangelium in die Hand zu nehmen und wirklich Abschnitt für Abschnitt zu lesen. Betend Jesus zu fragen, was bedeutet es heute für mich, was ich da lese, was du damals den Menschen gesagt hast? Denn das, was wir lesen, ist nicht vergangen. Dieses Buch der Heiligen Schrift, das wir in Händen halten, ist ein vom Heiligen Geist erfülltes Buch. Es ist ein lebendiges Wort, das auch heute zu mir und zu Ihnen wirklich ins Herz sprechen will. Jesus fragte die Pharisäer, Jesus fragt sie und mich, was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Und am Ende dieses Abschnittes heißt es, niemand konnte ihm darauf etwas erwidern. Und von diesem Tag an wagte keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen. Leider ist keine Zeit mehr, um im Radio jetzt noch eine Frage zu stellen, aber ich möchte Sie einladen, immer wieder in Ihrem Herzen, in Ihrem persönlichen Gebet, Jesus Fragen zu stellen und innerlich hinzuhören, welche Antwort er Ihnen auf Ihre Frage schenkt. So möchte ich unsere Betrachtung mit einem Lied zum Abschluss dann auch ausklingen lassen und stelle uns unter diesen schützenden Segen dieses lebendigen Gottes. Jesus, ich bitte dich jetzt einfach, dass du unser Herz versiegelst durch deinen Geist. Alles, was wir jetzt gehört haben, dass es in uns weiter wachsen darf, weiter Gestalt annehmen darf in unserem Herzen und wir immer mehr zu der Erkenntnis kommen, wer du in unserem Leben sein willst. Dazu segne uns auf die Fürsprache des heiligen Evangelisten Matthäus und der Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, du dieser lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ja, ein herzliches Vergelt's Gott an Schwester Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg, für die Beiträge, für die Impulse hier in unserer heutigen Sendung Spiritualität. Sie können diese Sendung unserer Reihe Kehrt um und glaubt an das Evangelium auch nachhören in der Radio Horeb Mediathek im Podcast Spiritualität. Außerdem sind wir dankbar für jede Spende, die Sie uns dalassen. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert und damit solche Sendungen wie diese möglich sind, freuen wir uns auch über Ihre finanzielle Unterstützung. Das war heute hier die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Nadja Neubauer. Ja, wir sind im Missionsmonat Oktober und der steht hier ganz besonders im Zeichen Hören und Handeln.